aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendungen über die Frequenz der Kurzwelle 3325 und 4755 kHz hören oder über die Website www.voinews.id und die RRI Digital Anwendung darauf zugreifen. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the world. Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesisches Repräsentantenhaus stärkt Beziehungen zum singapurischen Parlament. Indonesiens Verteidigungsminister strebt an, dass zwei rot-weiße Fregatten vor Ende 2025 einsatzbereit sind. Boeing erhält Auftrag zum Bau einer Produktionsanlage für Flugzeugkomponenten in Indonesien. Die Zusammenarbeit zwischen Indonesien und China wird stärker und umfassender. Indonesien schätzt Finnlands Unterstützung zur Stärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit in Europa. Indonesien und Saudi-Arabien besprechen den geplanten Besuch von Präsident Prabowo in Riyadh. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Die Vorsitzende des indonesischen Repräsentantenhauses Puan Maharani und der Sprecher des singapurischen Parlaments Seah Kian Peng einigten sich bei einem Treffen in Jakarta darauf, die parlamentarischen und bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu stärken. Puan Maharani erklärte in einer Pressekonferenz nach dem Treffen am Freitag, den 24. Januar, dass sie bei dem Treffen verschiedene Themen mit Siah Kian Peng besprochen habe, von der bilateralen Zusammenarbeit über die Wirtschaft bis hin zu den neuesten globalen Entwicklungen. Puan sagte außerdem, dass sowohl das indonesische als auch das singapurische Parlament sich bereit erklärt hätten, die Regierungspolitik zwischen den beiden Ländern zu unterstützen, die in der vorherigen und aktuellen Legislaturperiode umgesetzt worden sei. Sie sagte weiter, dass sowohl das indonesische als auch das singapurische Parlament sich darauf geeinigt hätten, die Anstrengungen zur Schaffung einer sicheren, friedlichen und stabilen Region Südostasiens zu unternehmen. Der indonesische Verteidigungsminister Generalleutnant TNI Syafri Samsudin strebt an, zwei Kriegsschiffe des Typs rot-weiße Fregatte vor Ende 2025 vom Stapel zu lassen und einsatzbereit zu machen. Syafri Samsudin in Surabaya, Osiava, sagte am Freitag, dass an der Fregatte Merah Putih 1 seit 2023 auf der Werft PT PAL Indonesia gearbeitet werde. Die strategische Industrie im Verteidigungssektor des Staatsunternehmens wird 2024 die rot-weiße Fregatte 2 ablösen. Die ersten beiden Kampfschiffe indonesischer Produktion sollten ursprünglich 2028 oder 2029 einsatzbereit sein. Verteidigungsminister Syafri Samsudin erklärte jedoch nach seinem Besuch bei PT PAL Indonesia in Surabaya, dass im Arbeitsprozess der Materialien, Technologie und Sewako beziehungsweise die Weiterentwicklung des Waffensystems umfasst, erhebliche Fortschritte erzielt worden seien. Bei dieser Gelegenheit würdigte Verteidigungsminister Shafri Shamsuddin die rasante Entwicklung der Human Resources und der Technologie bei PT PAL Indonesia im Bereich der Herstellung von Kriegsschiffen in den letzten Jahren. Im Zufolge seien die Kriegsschiffe von PT PAL dank der Entwicklung der Human Resources und der Technologie für Zwecke der Landesverteidigung zuverlässig einsetzbar. Der stellvertretende Industrieminister Faisal Rizal forderte den amerikanischen Flugzeughersteller Boeing auf, in Indonesien eine Produktionsanlage für Flugzeugkomponenten zu errichten. Antara zitierte Riza am Freitag, den 24. Januar, mit der Aussage, Indonesien habe in der Luft- und Raumfahrtindustrie großes Potenzial, um globale Konnektivitäts- und Lieferkettenprobleme zu überwinden. Daher ermutige das indonesische Industrieministerium Boeing, die Zusammenarbeit mit Indonesien in mehreren Sektoren auszuweiten, darunter die Lizenzierung der Flugzeugreparatur- und Wartungsbranche sowie den Bau eines Flugausbildungszentrums in Indonesien. Laut dem stellvertretenden Industrieminister verfügt Indonesien über GMF Aero Asia in Tangerang, Banten und Batam Aerotechnik in Batam auf den Riau Insel. Die erweiterte Kapazitäten zur Entwicklung ihrer industriellen Ökosysteme benötigen. Er fügte hinzu, dass Industriegebiete auf den Inseln Batam und Bintan aufgrund ihrer strategischen Lage gute Standorte für den Fabrikbau seien. Unterdessen erklärte der Generaldirektor der Metall-, Maschinen- und Transportausrüstungs- sowie Elektronikindustrie im Industrieministerium Setia Diarta, dass die Regierung Boeing ermutige, die Bemühungen zur Nutzung umweltfreundlicher Kraftstoffe zur Reduzierung der Emissionen in der Luftfahrtindustrie zu unterstützen. Der chinesische Botschafter in Indonesien, Wang Lutong, ist davon überzeugt, dass die Zusammenarbeit zwischen Indonesien und China unter der Führung von Präsident Prabowo Subianto stärker und umfassender werden wird. Antara zitierte ihn am Freitag, den 24. Januar, mit der Bemerkung, bei der Feier zum chinesischen Neujahr 2025 in der chinesischen Botschaft in Jakarta am Donnerstag, dass Wang auch weiterhin zusammenarbeiten werde, um globale Herausforderungen zu bewältigen. Wang Ho Prabowos Besuch in Peking, China und sein Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping im vergangenen November hervor und bezeichnete dies als einen wichtigen Meilenstein in den bilateralen Beziehungen. Wang betonte außerdem die bedeutende Rolle der chinesischen Diaspora bei der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung Indonesiens und betonte, dass sie durch ihren starken positiven Einfluss die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern stärken werde. Wang bekräftigte die Entschlossenheit seines Landes, den Bandung-Geist, das Ergebnis der Asien-Afrika-Konferenz von 1955, aufrechtzuerhalten, um die Solidarität der Entwicklungsländer und den gemeinsamen Fortschritt zu verwirklichen. Indonesiens Außenminister Sugiono würdigte die Unterstützung Finnlands für die Bemühungen Indonesiens, die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Finnland und der europäischen Region in verschiedenen Bereichen zu stärken. Dies wurde bei seinem Treffen mit der finnischen Außenministerin Elina Valtonen am Rande der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums WEF am Mittwoch in Davos, Schweiz, mitgeteilt, wie das Außenministerium in Jakarta am Freitag, den 24. Januar, mitteilte und von Antara zitiert wurde. Sugiono begrüßte die Unterstützung Finnlands beim Abschluss der Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen Indonesien und der Europäischen Union. Sugiono hofft, dass die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern, insbesondere in den Bereichen Wirtschaft, Gesundheit, digitale Infrastruktur und Energie, gestärkt werden kann. Der Außenminister würdigte außerdem die Unterstützung Finnlands für den Beitrittsprozess Indonesiens zur Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD. Er begrüßte außerdem den Wunsch Finnlands, die Zusammenarbeit mit ASEAN durch den Abschluss des Beitritts des Landes zum von ASEAN ausgearbeiteten Vertrag über Freundschaft und Zusammenarbeit in Südostasien, TAC, zu stärken. Indonesiens Außenminister Sugiono traf sich am Rande der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums WEF 2005 im schweizerischen Davos mit dem saudischen Außenminister Prinz Faisal bin Farhan Al Saud. Wie aus einer Pressemitteilung des saudischen Außenministeriums vom Freitag, den 24. Januar, hervorgeht, besprochen die beiden Minister den geplanten Staatsbesuch von Präsident Prabowo in Riyadh, Saudi-Arabien, sowie den geplanten Besuch von Prinz Faisal in Indonesien. Darüber hinaus besprachen sie die bilaterale Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern. Nach Angaben des Außenministeriums war das Treffen zwischen den Außenministern Indonesien und Saudi-Arabiens das erste bilaterale Treffen zwischen den beiden Ländern seit Sugiono's Ernennung zum Außenminister im Oktober 2024. Beim jährlichen Forum traf Sugiono auch den Vizepräsidenten des Jemen, Aida Rose al-Zubaydi, und hatte Gelegenheit, mit dem US-Außenminister Marco Rubio zu telefonieren. Liebe Zuhörer von Voice of Indonesia, nun hören Sie den heutigen Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig, bei einer Temperatur von 25 bis 29 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 75 bis 91%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Interessantes aus der Heimat. Bei diesem Programm geben wir Ihnen die Informationen aus einigen indonesischen Regionen wie folgt. Die erste Nachricht kommt aus Solo, Zentraljava. Im Kasunanan Surakarta Hadiningrat Palace ist für Ende dieser Woche eine Jumenengan dalam oder Gedenkfeier an die Thronbesteigung mit anschließender Parade geplant. Der Leiter des Solo Palastes KGPH Dipo Kusumo oder Gusti Dipo, der in Solo Zentraljava normalerweise Gusti Dipo genannt wird, sagte am Dienstag, dass der Unterschied in diesem Jahr darin besteht, dass das 13. Jumenengan dalam Pakubuana, das am Samstag stattfand, endet mit einer Parade am Sonntag. Er sagte, dass die Durchführung der Prozession ein Teil der Entwicklung und Bewahrung der Palasttraditionen sei. Er erklärte, dass dies im Einklang mit der Mission des Tourismusministeriums in Bezug auf kulturelle Attraktionen stehe, was Jumenengan dalam betrifft, sagte er. Es werde mit dem Bedaya Ketawang Tanz beginnen. Die nächste Neuigkeit kommt aus Pontianak, West-Kalimantan. Der Bibliothek- und Archivdienst der Provinz West-Kalimantan stellte 600 historische Sammlungen auf einer Archivausstellung mit dem Titel »In Harmonie vereint«. Ein fortschrittliches, wohlhabendes und nachhaltiges West-Kalimantan verwirklichen aus. Der Leiter des Bibliotheks- und Archivdienstes West-Kalimantans, Sugeng Haryadi in Pontianak, sagte am Dienstag, dass die ausgestellten historischen Sammlungen einen hohen historischen Wert haben. Es sind die Entstehung der Provinz West-Kalimantan, die Profile von Gouverneuren und stellvertretenden Gouverneuren von Zeit zu Zeit und die Mandor-Tragödie sowie die Archive aus der Zeit des Sultanats und der regionalen Autonomie. Er betonte die Bedeutung von Archiven als Fenster zur Geschichte und zum kollektiven Gedächtnis einer Nation, wobei die ausgestellten Sammlungen nicht nur informativ, sondern auch lehrreich seien. Neben Textarchiven zeigt die Ausstellung auch Fotoarchive, alte Karten und andere wichtige Dokumente. Eine der Hauptattraktionen ist das Reisearchiv von Frederick Leonardo, einem Felskletterer aus West-Kalimantan, der bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris eine Goldmedaille gewann. Die letzte Information kommt aus Solo, Zentraljava. Die Sio-Laternen sowie Köter und Göttinnen entlang der Straße General Sudirman in Solo in der Provinz Zentraljava belebten die diesjährigen chinesischen Neujahrsfeierlichkeiten. Der Vorsitzende des Gemeinsamen Ausschusses für das chinesische Neujahrsfest 2025 der Stadt Solo, Sumartono Hadinoto, sagte am Sonntag in Solo, dass vor dem Rathaus von Surakarta bis zum Pasar Gede insgesamt 5000 Laternen ausgestellt wurden. Laut Sumartono zeigen die in den Straßen im Zentrum von Solo installierten Laternen auch Modelle von Sio-Laternen, Göttern und Göttinnen sowie einem lachenden Buddha. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr unterstützt seine Partei auch die Feierlichkeiten zum Kirab Krebek Sudiro, die am 26. Januar stattfinden. Am 28. Januar bzw. am chinesischen Silversabend gibt es Feuerwerke. Anders als im letzten Jahr wird die Dauer des Feuerwerks im Jahr 2025 nicht mehr als 10 Minuten betragen, statt wie bisher 20, sondern nun 30 Minuten. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Interessantes aus der Heimat. Voice of Indonesia, der Überseedienst von Radio Republik Indonesia, präsentiert Sendungen in 9 Sprachdiensten: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Spanisch, Arabisch, Chinesisch, Japanisch und Indonesisch. Diese Sendung wird über die Kurzwelle 3325 kHz, 4755 kHz und Livestreaming auf www.voinews.id und RRI Digital ausgestrahlt. Wir präsentieren Ihnen verschiedene Programme wie Wunderbares Indonesien, Dies und Das, Lass uns Indonesisch sprechen, Musikregenbogen sowie Nachrichten und Informationen über Indonesien und Ausland. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Hier sind historische Ereignisse am 25. Januar, die in einigen Teilen der Welt passierten, wie folgt. Wir fangen mit dem Tag des Kadettendienstes der Militärakademie am 25. Januar an. Der Gedenktag des Kadettendienstes der Militärakademie wird zum Gedenken an den Kampf der indonesischen Soldaten in der Schlacht von Lengkong am 25. Januar 1946 begangen. Zitiert von der Webseite kemhan.go.id besuchten Dutzende von Kadetten der Militärakademie Tangerang, der ersten Militärakademie Indonesiens, das Hauptquartier der japanischen Truppen im Dorf Lengkong. Der Major Dan Mogot führte sie an, um die japanische Armee zu entwaffnen und die Waffen zu erhalten. Die Verhandlungen mit den japanischen Soldaten, die damals von Hauptmann Abe geführt wurden, wurden von Major Dan Mogo, Major Wibowo und einem Kadetten der Militärakademie Tangrang abgehalten. Diese Verhandlungen verliefen zunächst reibungslos, doch plötzlich fielen aus dem Nix Waffen und ein Sperrfeuer von Maschinenpistolen, was zu einem ungleichen Kampf führte, der mit dem Tod von 34 Kadetten und 3 TRI-Offizieren Truppen der Republik Indonesia, nämlich Major Dan Mogo, Leutnant Subianto und Leutnant Sutopo endete. Zum Gedenken an dieses Ereignis wird der Tag des Kadettendienstes an der Militärakademie an jedem 25. Januar begangen. Wir kommen jetzt zum Nationalen Erinnerungstag am 25. Januar. Der 25. Januar wird in Indonesien als Nationalen Erinnerungstag begangen. Dieser Gedenktag ist eine Bemühung, Bewusstsein für die Bedeutung der Erinnerung auf Lebensmitteln zu schärfen. Der Erinnerungstag Indonesiens entstand, an den Beginn der Ausbildung von Erinnerungswissenschaftlern in Indonesien zu erinnern, als die Schule für Erinnerungswissenschaft am 25. Januar 1951 ins Leben gerufen wurde. Seit ihrer Gründung entwickelte sich die Erinnerungsausbildung in vielen Hochschulen Indonesiens rasch weiter. Der erste nationale Erinnerungstag wurde Mitte der 1960er Jahre von der Volkserinnerungsbehörde LMR organisiert. Seitdem wird der nationale Erinnerungstag am 25. Januar begangen. Wir beenden unser heutiges Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis im Jahr 1971, an dem Idi Amin Präsident von Uganda wurde. Der General Idi Amin Dada Umi war der militärische Führer in Uganda, der vom 25. Januar 1971 bis zum 13. April 1979 herrschte. Als Idi Amin an der Macht war, wurde Uganda zu einem weltweit bekannten Land. Im August 1972 wurde allen britischen Asiaten eine Frist von 90 Tagen gesetzt, Uganda zu verlassen. Dies geschah nicht aus rassistischen Gründen, sondern die wahre Freiheit für alle Ugander zu gewährleisten. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Memang kau tadi sisiku,
yep.
Memang kau jauh dariku,
yeah.
Namun sama kau di hatiku nantikan selalu kehadiranmu,
yeah. I believe that we can work it out. I believe that we can work it out. I believe that we can work it out. I believe that we can work it out.
Berbaring di dalam kamar tidurku, menantikan selalu kabar darimu. Melihat fotomu, yes it helps a little. Tak berarti pun tak rindu kau keliru.
I believe that we can work it out. I believe that we can work it out.
Oh,
I believe that we can work it out. I believe that we can work it out.
Dan ku kan selalu milikmu, walaupun aku harus jauh dari sisimu. Dalam hatiku terukir namamu.
Aku heran, telepon darimu makes it so much better.
I believe that we can work it out. I believe that we can work it out.
I believe that.
I believe that we can work it out. I believe that we can work it out.
Jangan kau ragu lagi, ku selalu peduli. Jangan kau takut, ku akan pergi. Karena
milikku.
Aku ini milikmu.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Unser Indonesien mit dem Titel Indonesiens Handelsministerium und GAHC besprechen Zusammenarbeit bei Indonesian Halal Produkten. Das indonesische Handelsministerium und die Global Australian Halal Certification GAHC diskutierten Möglichkeiten einer Zusammenarbeit, um die Wettbewerbsfähigkeit indonesischer Halal-Produkte auf dem australischen Markt zu steigern. Diese Diskussion fand am Donnerstag bei einer Audienz zwischen Handelsminister Budi Santoso und GAHC im Büro des Handelsministeriums in Jakarta statt. Während des Treffens sagte Budi Santoso, dass der Markt für Halal-Produkte in Australien vielversprechend wächst und indonesische Halal-Produkte in der Lage sein müssen, auf diesem wachsenden Markt konkurrenzfähig zu bleiben. Darüber hinaus ist das Handelsministerium im Rahmen seiner Bemühungen zur Exportförderung bestrebt, die Wettbewerbsfähigkeit von Halal-Produkten auf dem australischen Markt zu steigern. Minister Budi Santoso erläuterte die Bemühungen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit indonesischer Halal-Produkte auf dem australischen Markt auf drei Arten. Das erste Ziel besteht darin, eine weltweite standardisierte Halal-Zertifizierung bereitzustellen, um den Zugang zu den Exportmärkten zu erweitern. Das zweite Ziel besteht darin, die Wettbewerbsfähigkeit von Mikro-, Klein- und Mittelunternehmen, UMKM, bei der Einhaltung internationaler Halal-Standards zu steigern. Drittens soll die Vermarktung von Halal-UMKM-Produkten in Indonesien und im Ausland unterstützt werden. Budi Santoso sagte, Australien sei das 18. Zielland für den Export indonesischer Halal-Produkte. In den letzten 5 Jahren, von 2019 bis 2023, stieg der Trend der indonesischen Halal-Produktexporte nach Australien um 7,15% und der Exportwert erreichte im Jahr 2023 515,27 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig sind die Exportmöglichkeiten für Halal-Produkte auf dem Weltmarkt weiterhin recht vielversprechend. Der globale Nachfragetrend für Halal-Produkte weist ein positives Wachstum von 9,13% auf, wobei der prognostizierte globale Importwert im Jahr 2034 591,96 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Budi Santoso sagte außerdem, dass das indonesische Handelsministerium zur Förderung des Exports von Halal-Produkten kleiner und mittlerer Unternehmen mit der Halal-Zertifizierung für Kosmetikprodukte und Kosmetikbestandteile ausgestattet habe. Im Jahr 2023 werden 18 und im Jahr 2025 25 Wirtschaftsakteure zertifiziert. Zu den weiteren Bemühungen gehört die Moderation verschiedener Produktausstellungen für Kosmetik sowie Lebensmittel und Getränke. GAHC ist eine der Overseas Halal Institutions oder LHLN mit Sitz in Australien. GAHC engagiert sich dafür, das Wachstum der Halal-Industrie weltweit zu fördern und die Aktivitäten der indonesischen Diaspora in Australien zu unterstützen. Liebe Zuhörer, das war unser Indonesien.
We'll be right back.
kembali. Hidup tak segampang kau kira, tak semudah yang kau tegak.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesian für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesia. Heute besuchen wir ein Reiseziel in Lumajang, Ossiava. Viel Spaß dabei. Liebe Hörerinnen und Hörer, Pronojiwo ist ein Distrikt im Bezirk Lumajang in der Provinz Ossiava, der sich auf dem Bergfuß Semeru befindet. Dieser Ort bietet Naturpanorama mit verschiedenen Touristenzielen, die von einheimischen sowie ausländischen Touristen genossen werden können. Eines davon ist die Teteshöhle, die in Dorf Sidomulyo, Distrikt Pronojiwo, Bezirk Lumajang der Provinz Ossiava liegt. Die Teteshöhle ist eines der Naturreiseziel in Lumajang, die für diejenigen unter ihnen geeignet ist, der Abenteuer mag. Die Teteshöhle ist ein Reiseziel, auf dem der Wasserfall und die Höhle sich befinden. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Teteshöhle besitzt die Schönheit, die in anderen Orten selten zu finden ist. Da diese Höhle auf dem Wasserfall liegt, daher viel Wasser von der Höhlendecke tropft. Dann in die Höhlenwände sickert und Wassertropfen bildet, die nie austrocknen. Wenn Sie in die Teteshöhle hineingehen, werden Sie von der Schönheit der Stalaktiten und Stalagmiten in der Höhle begrüßt, die einen außergewöhnlichen Ausblick bilden. In diesem Reiseziel können Besucher viele Aktivitäten genießen, wie Wasserspielen, die Höhle erkunden, sowie sich entspannen und den Ausblick der Höhle genießen. Die Reise zum Wasserfall in der Teteshöhle ist recht herausfordernd, da die Besucher etwa 10 Minuten lang den Fluss hinuntergehen müssen, um die Höhle zu erreichen. Obwohl die Höhle nur einen Kilometer entfernt ist, sollten Sie vorsichtig sein, denn der Weg ist rutschig wegen des fließenden Wassers. Der Name der Teteshöhle stammt aus den Wassertropfen in der Höhle. Die Eintrittskarte zur Teteshöhle kostet 10.000 Rupiah pro Person. Das Reiseziel der Teteshöhle ist täglich von 7 Uhr bis 17 Uhr westindonesischer Zeit geöffnet. Das war wunderbares Indonesien. Wir werden uns mit anderen Themen wieder melden. Auf Wiederhören!
Kita remaja yang sedang dimabuk asmara, mengikat janji bersama selamanya. Hati telah terikat, sepasang mata memikat, melambungkan asmara yang selalu meminta mengulur senja menanti datang sang pemilik hati. Rela menanti sejak terbit mentari, tak sabar untuk berbagi segala isi di hati, ceriakan sanubari dan bercumbu di ujung hari. Indahnya kisah kasih kita di masa remaja, di bawah rayu senja kita di madu bermanja. Tiada masa-masa yang lebih indah dari masa remaja, seakan dunia milik berdua. Hati terasa merindu tanpa rasa duka, berkumandang merdu senandung asmara. Kepada yang tercinta, nada-nada tercinta, genggam pesona jiwa. Ku serahkan dan kau terima, kita dua insan yang sedang berpadu kasih.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Programm des Undas behandelt heute den Titel Indonesien bereitet sich auf die Ausrichtung des 4. Internationalen Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Wettbewerbs in Jakarta vor. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute berichten wir Ihnen eine interessante Information aus Indonesien. Diesmal handelt es eine große Veranstaltung, die der Stolz für Indonesien ist, nämlich den 4. Internationalen Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Wettbewerb oder Koran Rezitationswettbewerb der in Jakarta vom 28. Januar bis zum 2. Februar 2025 stattfinden wird. An diesem Event werden 60 Teilnehmer aus 38 Ländern teilnehmen. Dies ist ein echter Beweis, dass Indonesien eine Rolle bei der Verbreitung des Bildes von moderaten und friedlichen Islam spielt. Liebe Zuhörer, die diesjährige internationale MTQ-Veranstaltung ist nicht nur ein Koranrezitationswettbewerb, sondern auch ein strategisches Momentum, um die Welt zu zeigen, dass das islamische Bild in Indonesien tolerant, inklusiv und friedvoll ist. Zur Vorbereitung dieses Events wurde im Dezember 2023 ein strenger Auswahlverfahren online durchgeführt, an dem die Teilnehmer aus 187 Ländern sich beteiligten. Das Ergebnis zeigte, dass 60 Finalisten aus verschiedenen Branchen wie Rezitation und Auswendiglernen des Korans in die Finalrunde geschafft haben. Die Teilnehmer, die Asien, Afrika, Europa und Amerika vertreten, spiegeln die Vielfalt wider, die dieses Event noch lebendiger macht. Neben dem Wettbewerb wird der vierte internationale MTQ-Wettbewerb von verschiedenen Aktivitäten belebt, wie internationalen Seminaren, einer Besichtigung zum Koranmuseum in Taman Mini Indonesia Indah und Tour der Gastfreundschaftstunnel der Moschee Istiqlal. All diese dienen dazu, Indonesien als Zentrum der islamischen Weltzivilisation vorzustellen. Mit der Unterstützung von 22 erfahrenen Richtern hofft man, dass dieses Event reibungslos verläuft und einen guten und tiefen Eindruck für Teilnehmer und Zuschauer bietet. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war dies und das mit dem 4. Internationalen MTQ in Jakarta, das zu einem Event der Freundschaft zwischen den Nationen geworden ist, um ein positives Bild für Indonesien in der Welt zu stärken. Vielen Dank, dass Sie unser Programm dies und das von Voice of Indonesia hören. Verpassen Sie nicht die weitere Ausgabe mit verschiedenen einzigartigen und interessanten Informationen. Schönes Wochenende und auf Wiederhören.
Siapa dirimu? Jangan hanya banyak-banyak berkata saja. Lakukanlah dan buktikanlah hari ini.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, beim Programm Musik Regenbogen präsentieren wir Ihnen heute ein Kronchonglied mit dem Titel Niscaya, gesungen von Bilal Indrajaya, begleitet von der Musikgruppe Gempo Gendis. Das Lied Niscaya, das von Bilal Indrajaya komponiert und populär gemacht wurde, wurde in 2021 herausgegeben. Lyrik dieses Liedes hat eine romantische Bedeutung. Viele süße Worte wurden zu einem schönen Stück zusammengefasst, das man genießen kann. Dieses Lied geht den Glauben und die Treue an die wahre Liebe. Es erzählt über die Liebesreise eines Paares, das gemeinsam durch Höhen und Tiefen gelaufen ist. Mit der großen Liebe zu seiner Geliebte ist hilflos, wenn sich von seiner Geliebte trennen muss, obwohl es nur kurz ist, weil immer Sehnsucht empfindet. Liebe Zuhörer, hier sind Bilal Indrajaya und Gempo Gendis mit dem Lied Niscaya oder auf Deutsch Zweifellos. Gute Unterhaltung!
Semua takkan musnah, terlanjur abadi. Semua yang telah lalu takkan menggontai pilu. Semua tak terlupa, telah terukir nyata. Takkan pernah terkuang untuk menepis bayangmu. Tak berdaya bilang
Sampai kapankah rindu ini akan bertahan? Rasa gelisah menghantui perasaanku. Diam-diam mencari-cari hadirmu di sampingku. Andai saja